Ich darf Obizier vorstellen, er ist in Lent aufgewachsen, lebt in St. Johann im Bongau in Salzburg. Das ist sehr wichtig für sein Werk, wie wir bald merken werden. Seit Anfang der 1970er Jahre ist er schriftstellerisch tätig, zahlreiche Arbeiten für den Rundfunk, also Spiel- und Dokumentarfilme für ORF, Dreisat, Stücke und Hörspiele und regelmäßig Veröffentlichungen in Zeitschriften und Zeitungen, natürlich zahlreiche Bücher, ist seit 30 Jahren freier Schriftsteller und hat sich mehr oder weniger seiner Region verschrieben. Der Ort seiner Kindheit, Lent, ist immer wieder Schauplatz in seinen Erzählungen und Romanen, zum Beispiel in Sturmfrei und Himmelfahrt. Ich habe vorher in Erfahrung bringen können, dass Obizier morgen aus Himmelfahrt lesen wird. Heute wird er aus dem aktuellsten Buch lesen. Ich möchte aber trotzdem, nicht zuletzt deswegen, um auch etwas Werbung für den Büchertisch zu machen, auf einige seiner Werke hinweisen. Und zwar auf das Romandebüt Schonzeit, das eben eigentlich schon 1996 erschienen ist, aber kürzlich wieder neu aufgelegt wurde. Schonzeit beleuchtet einen Teil der österreichischen Geschichte, den manch einer gerne im Dunkeln wüsste. Basierend auf der authentischen Erinnerung einer Zeitzeugin dokumentiert der Autor die finstere Realität, in welcher sich die bäuerlichen Menschen im Bongau der Zwischenkriegszeit und des NS-Regimes befanden. Himmelfahrt, um einen weiteren, zwei Jahre später erschienenen Roman rauszupicken, ist einerseits eine Anklage, andererseits eine liebevolle Beschreibung der Jugend am Land und, das ist recht wichtig, die Hauptfigur Werner Burger ist Schriftsteller. Werner Burger tritt dann als Schriftsteller und Figur auch in der aktuellsten Publikation von Obizier auf. Es geht in Himmelfahrt um die Frage, was ist Realität, was ist Funktion, wie wird Leben zu Literatur, Leben in der Provinz und der Schreibprozess an sich sind weitere Themen dieser, wie es auch geheißen hat, semi-autobiografischen Satire. Sturmfrei, ein weiterer Roman, ebenfalls alle Romane im Otto Müller Verlag erschienen, bis auf den aktuellsten, wo ich noch hinweisen werde. Ein autobiografischer Roman über seine Heimatgemeinde Lent im Pinzgau, wo Lent zu Meng wird. Ein Ort, in dem der an sich von Landwirtschaft und Tourismus geprägt, von einem Landwirtschaft und Tourismus geprägten Tal einen Industriestandort darstellt, und zwar ein Aluminiumfabrik bringt dort quasi die große Welt in die Provinz. Und jetzt allerdings kommen wir zu Tote Saison. Tote Saison ist 2007 im Residenzverlag erschienen, erstes Buch von Obizier im Residenzverlag. Der Titel ist trefflich gewählt. Es geht zum einen um die Tote Saison, es geht um diese Zeit zwischen den Saisonen, es geht um Tourismus, aber es ist auch ein Krimi. Es ist ein Krimi und eine Satire. Und zwar, um gleich das Besondere hervorzuheben, nicht ein Krimi-Satire, wie man sie von diversen momentan angesagten Autorinnen und Autoren kennt, sondern erfrischend anders und das vorwiegend sprachlich. Es ist sprachlich anspruchsvoller gestaltet. Das hat auch damit zu tun, dass eben die Figur Werner Burger Schriftsteller ist. Das ist sehr gut gewählt. Dieser Schriftsteller, der als Verdächtiger gleich am Beginn des Romans als Verdächtiger des Mordes an eine Lokalpolitikerin in Untersuchungshaft eingeliefert wird, reflektiert die Zeit davor und das in eben wunderschön ausgefeilten Sätzen. Ja, außerdem kann diese Figur Werner Burger hier dann auch reflektieren über das literarische Leben und den Literaturbetrieb und auch über eine Frage, die vorher auch schon Thema war, was ist Fiktion, was ist Wahrheit? Der verdächtigte Erzähler nämlich zweifelt im Laufe der Geschichte an sich selbst, weil er eben sich selbst dann gar nicht mehr klar wird, was wirklich Realität ist und was Einbildung. Die großen Themen in diesem Buch, auch das Titelbild weist darauf hin, eben der Größenwahn von Touristikern. Ich möchte da nicht zu viel darüber verraten. Es ist immer schwierig, Krimis anzukündigen, um nicht allzu viel zu verraten. Aber es geht um Geheimbünde, um Verfilzung in der Salzburger Politik, um Kritik österreichischer Verhältnisse im Allgemeinen. Es ist ein ausgewiesener Provinzkrimi, der sich, wenn man Kenntnisse der Salzburger Szene hat, wohl als Schlüsselroman lesen lässt, aber auch anders gelesen werden kann. Also man muss die Personen nicht kennen. Und der Roman glänzt durch zahlreiche Porträts von Versicherungsvertretern, gescheiterten Existenzen. Auch das Umfeld ist wunderbar beschrieben, ob Dorfdisco oder Kneipe. Hier kommt die ganze sprachliche und satirische Kraft von OPC zur Geltung. Und man möchte oftmals meinen, es wäre sehr übertrieben, dem ist aber wahrscheinlich gar nicht so, denn die Realität ist dann eigentlich doch immer noch einen Schritt voraus. Und mehr, glaube ich, darf ich gar nicht verraten über die dritte Saison. Ich möchte aber doch noch, bevor die Lesung beginnt, quasi eine Frage stellen. Und zwar, ich habe ja vorher erwähnt, dass OPC regelmäßig auch in Zeitungen veröffentlicht. Mit letzte Woche im Spektrum der Presse auf einen der Artikel gestoßen mit der Überschrift "Musste ich lassen". Deutet natürlich auf Innsbruck hin und es geht darin auch um die Erinnerungen, die OPC mit Innsbruck verbindet. Jetzt ist meine Frage natürlich, haben Sie auch schon irgendwelche Erinnerungen mit Hall oder Erfahrungen?
Also reale nicht, aber meine Literatur ist ja durchgehend Fiktion und darum könnte das noch passieren müssen.
Okay, das ist dann auch eine für mich sehr angenehme Antwort, denn das heißt so viel, als ja, dass es von Ihnen und von uns abhängt, wie die Erinnerungen von OPC in Zukunft an Hall sind. Also begrüßen Sie ihn noch einmal mit Applaus. Und ich bedanke mich im Voraus mit dem Pendant zur Mozartkugel, das ist der Kafka-Käfer, ein Schokogenuss, der sich verwandelt, jetzt aber in die tote Saison.
Ja, also besten Dank für die wunderbare Einführung. Dieser Roman spielt zu einem guten Teil in St. Johann im Pongau. Und zwar in dem fiktiven Ort St. Johann im Pongau. Es gibt natürlich auch einen realen und da hat es bei schlichteren Gemütern Verwechslungen gegeben, aber die ganze Geschichte ist angesiedelt in diesem fiktiven Ort und das ist natürlich ein Ort, kein realer Ort, sondern ein Ort der Weltliteratur. Und ich werde Ihnen jetzt zuerst einen kurze Ausschnitte aus dieser Krimi-Handlung lesen und zum Abschluss dann dort, wo die Geschichte in die Satire umschlägt, praktisch schon als Ausblick für die morgige Lesung, wo Himmelfahrt, das ist eine reine Gesellschaftssatire, wo allerdings einige Figuren aus toter Saison schon vorkommen. Ich lese jetzt eben aus dem ersten Kapitel, das ist "Eine Tat auf der Suche nach ihrem Täter findet mich. Hätte ich sie bloß umgebracht? Wäre ich Barbara Lochners Mörder, es spräche nicht mehr gegen mich denn so. Ich hatte nicht nur kein Alibi und am Tatort meine Spuren hinterlassen, ich war überdies zur Tatzeit nachweislich und unbestritten mit dem Mordopfer dort verabredet gewesen. Darüber hinaus verfügte ich nach allem, was zuvor geschehen war, über mehr als genug Gründe für dieses Gewaltverbrechen. Ich hatte schon die längste Zeit das Gefühl, dass mir auch mein Verteidiger nicht so recht glaubte. Aber was hieß hier überhaupt Verteidiger? Wir waren als Kinder und Heranwachsende eng befreundet gewesen. Fritz hatte irgendwie zu der Bande gehört, die aus Alex und mir bestanden hatte. In meiner Verwirrung hatte ich Fritz Namen genannt, als es darum gegangen war, einen Rechtsbeistand, einen Verteidiger namhaft zu machen. Er selbst oder irgendjemand in seiner Kanzlei war daraufhin unverzüglich telefonisch über meinen Fall informiert worden. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt längst in jenem tranceartigen Zustand befunden, aus dem ich lange nicht wieder herausfinden sollte. Völlig überwältigt von den Vorgängen rund um meine ganz und gar unerwartete Festnahme und Einlieferung, verstört von der Einvernahme durch die Kriminalbeamten, der erkennungsdienstlichen Behandlung samt Speichelabstrich und erst recht betäubt von der niederschmetternden Vorführung beim Untersuchungsrichter, der mir im sachlichen Ton ein Indiz nach dem anderen präsentiert hatte und dem ich sogar nichts Überzeugendes zu meiner Entlastung entgegensetzen konnte. Als ich zwischen den beiden Männern, von denen der eine ein Sakko und der andere ein dunkelgrün gefärbtes Rauleder-Blouson trug, auf einen unauffälligen Mittelklassewagen zuging, war ich davon überzeugt, soeben zum Opfer der Sendung versteckte Kamera zu werden. Dass mir das nicht gleich eingefallen war, immerhin hatten meine heftigen Auseinandersetzungen mit dem Hofrat Krenn und Barbara Lochner vor noch nicht allzu langer Zeit in der Öffentlichkeit hohe Wellen geschlagen. Der Mordverdacht, aha. Bis zum Beginn der Einvernahme war ich also davon ausgegangen, dass man mich zum späteren Gaudium der Fernsehzuseher zum Narren hielt. Erst als mir einer der beiden Kriminalbeamten diese schrecklichen Fotos vorlegte, wurde mir schlagartig klar, dass ich mich in einem sehr realen Albtraum befinden musste. Keine Unterhaltungsredaktion ginge so weit, solche Bilder nach